Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Acht Tore, acht Chiffren zur Urbanität und Religion im Projekt Stadt und Religion, das vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert wird. Die Reihe war ursprünglich als Live-Tagung im November 2020 geplant, wurde dann in den April 2021 verschoben und schließlich entschlossen sich die Organisatorinnen und Organisatoren, das Ganze digital stattfinden zu lassen. Der Podcast, den Sie nun hören, entstand ursprünglich im Rahmen einer Zoom-Veranstaltung, derer es insgesamt 4 gegeben hat am 6., 8., 13. und 15. April 2021. Die Reihe umrundet sinnbildlich die heilige Stadt Jerusalem, indem sie jeweils eines ihrer 8 Stadttore zum thematischen Ausgangspunkt eines Panels nimmt. Das erste Panel, das Sie gleich hören werden, orientiert sich thematisch am Jaffa-Tor. Das Jaffa-Tor führt aus der Stadt heraus in Richtung Tel Aviv. Das Panel trägt den Titel Religion und moderner Lifestyle und wird von Pater Max Capabianca und Pfarrerin Theresa Brückner bestritten, die sich gleich selbst vorstellen werden. Die Diskussion mit dem Publikum moderiert Dr. Ludger Hagedorn, Leiter und Autor des Konzepts dieses Projekts. Mein Name ist Patricia Löwe, ich arbeite bei der Guardini-Stiftung, die diese Reihe veranstaltet, und ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Ich darf dich vorstellen, Theresa Brückner. Du bist Pfarrerin seit 2019 im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg, ja. Und damit ja etwas ganz Innovatives, etwas, was es so bisher nicht gab. Du bist sehr bekannt geworden, ja, über Berlin hinaus, weil du auf diesen Wegen sehr, sehr viele Menschen erreichst. Du hast einen YouTube-Kanal, auf Instagram bist du sehr aktiv, auf Facebook, auf Twitter, und schaffst es, ja, einerseits Menschen an deinem Leben teilhaben zu lassen, ohne Voyeurismus, und dabei aber dann ganz, ja, so die grundlegenden Fragen des Menschseins anzusprechen. Ich glaube, das ist das Geheimnis deines Erfolgs. Und ich habe das selber schon erlebt, dass Leute, die bei mir heiraten wollten, ökumenisch, also, ja, wir suchen noch eine evangelische Pfarrerin, ja, da gibt es dann Theresa Liebt, ob wir die denn nicht fragen können. Und ja, und das ist eigentlich, das fand ich damals dann sehr schön, weil dieses, das ist ja dein Hashtag oder dein Nick sozusagen, ja, ja. Theresa Liebt, was finde ich sehr schön eigentlich so, ja, deine Botschaft eigentlich auf den Punkt bringt. Theresa Liebt im Sinne von, ja, der christlichen Liebe, aber auch einfach der menschlichen Liebe, die du zeigst im Umgang mit Freunden, mit Fremden, in der Seelsorge, mit deiner Familie, mit deinem Mann, deinen Kindern. Von daher, Theresa Liebt im besten Sinne des Wortes.
Okay, wow, danke. Ich bin jetzt, danke. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Und bin jetzt ganz sprachlos. Und so mannigfaltig werde ich dich, glaube ich, nicht vorstellen können, weil ich jetzt etwas überfordert bin. Also, Pater Max sitzt hier. Ich bewundere das ja, dass du ganz viel dass du bei Sat.1 im Fernsehen einfach regelmäßig diese Botschaft rausbringst. Und das ist vielleicht nochmal, das ist echt eine schwierige Sache. Also das, was wir machen, diese ganzen Mediensachen, das sind Sachen, die... Also ich habe es zumindest nicht gelernt, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass du sie im Studium oder so währenddessen mal gelernt hast. Gerade diese Botschaft in der Kamera und gerade im Fernsehen ist einfach was, wo man echt die Leute fesseln muss, und das finde ich großartig. Und ich habe, genau, auch du bist in den sozialen Medien, Instagram, Facebook, habe ich gefunden, auch vorher jetzt nochmal. Und also dieses Hinausgehen aus diesem, ich habe es heute erst wieder leider bei der Frage gehört, aus der normalen Kirche, was ich immer so schwierig finde bei dem, was wir da irgendwie machen, sondern zeigen, dass Kirche eben auch anders sein kann, das finde ich, machst du auch einfach auf eine wunderbare Art und Weise. Und eben diese Klischees zu durchbrechen, zu zeigen, dass Kirche nicht immer so starr und trocken und altbacken ist, wie man sie vermutet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir hier heute zusammen sitzen können. Ich erzähle so ein bisschen, was ich mache, und das ist gar nicht so leicht in Worte zu bringen, haben wir zumindest am Anfang im Kirchenkreis gedacht. Deshalb nennt sich das, was ich da jetzt mache, Pfarramt für Kirche im digitalen Raum, Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg. Das ist eine sehr lange Bezeichnung, und ich freue mich immer, wie du es gemacht hast, gerade, dass dass der Kirchenkreis genannt wird, weil das Unikum ist nämlich, dass wirklich diese Pfarrstelle, die gibt es so sonst nirgendwo. Und der Kirchenkreis hat sich gedacht, das müssten wir mal machen, aufgrund der Tatsache, warum braucht man Kirche im digitalen Raum? Also die Kirche kann sich der Digitalität nicht entziehen, denn das widerspräche ihrer eigenen Sache. Denn das theologische Motiv der Inkarnation, dass Gott selbst in Christus Mensch wird, ist auch im Sinne einer Inkulturation aufzufassen. Eine alleinige konterkulturelle Haltung wäre somit nicht Sinn der Kirche. Schwierige Worte, aber letztendlich bedeutet das, Jesus Christus kam in die Welt, um bei den Menschen zu sein. Warum sollten wir als Kirche dann davon ausgehen, dass wir nicht auch in die Welt gehen zu den Leuten? Und das bedeutet eben auch ganz bewusst in den digitalen Raum. Und das hat sich der Kirchenkreis gedacht und hat deshalb diese Pfarrstelle geschaffen. Und das war wirklich ein Riesenglück, dass es dann so geklappt hat, dass ich diese Pfarrstelle bekommen habe, weil ich nämlich schon vorher auch Spaß hatte an den sozialen Medien und ich finde, das ist mit einer der wichtigen Sachen, die man braucht, wenn man in diesem ganzen Bereich arbeitet. Also man darf sich nicht blöd fühlen, wenn man vor einer Kamera ist, was nicht bedeutet, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, das läuft hier alles wunderbar, aber man darf sich nicht grundsätzlich schwer damit tun und deshalb bin ich sehr froh, dass der Kirchenkreis und ich uns einfach so gefunden haben. Und das, also wahrscheinlich kennst du das auch mit dem, wie fühlt man sich vor Kameras. Das ist dann einfach dabei ein wichtiger Punkt. Ich zeige so ein bisschen, was ich eigentlich mache. Ich bin unter Theresa Liebt unterwegs. Du hast es richtig schön gesagt, wie das zu meinem Namen kam, dass ich so angefangen habe zu posten, was mag ich? Und dann sehe ich mittlerweile aber dieses Theresa Liebt auch so ein bisschen als Imperativ auch immer mal wieder an mich selbst, so bei Hasskommentaren oder ähnlichem. Da finde ich, es ist eine ganz schöne Sache, mir das immer wieder selbst zu merken. Ich bin unterwegs auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, also da vernetze ich eigentlich hauptsächlich Instagram und YouTube und bewerbe das ein bisschen mit und auf Twitter. Und das sind so eigentlich die Hauptschwerpunkte, in denen ich arbeite. Der größte Schwerpunkt ist auf jeden Fall Instagram und YouTube. Ich drehe halt alles selbst und schneide das selbst, deshalb YouTube könnte natürlich noch mehr sein, was aber zeitlich gar nicht so richtig machbar ist. Um so ein bisschen zu zeigen, was ich auf YouTube mache, habe ich... Nee, erstmal noch, das ist nämlich ein anderer wichtiger Punkt, die Zoom-Gottesdienste, die wir jetzt gestartet haben seit Juni letzten Jahres, Brot und Liebe. Das ist ein Format, das ist nochmal was, wo sich wirklich innerhalb dieser letzten 2 Jahre eine Form von digitaler Gemeinde konstituiert hat und wir uns regelmäßig 2-mal im Monat per Zoom treffen und Gottesdienst feiern. Und das ist nicht so, dass es einfach ein analoger Gottesdienst ist, der ins Digitale übernommen wurde, sondern das funktioniert letztendlich so, dass man wirklich geguckt hat, was funktioniert im Digitalen, was spricht die Menschen an und wie können wir an dieser Stelle Gottesdienst feiern mit Menschen deutschlandweit. Und es ist mittlerweile eine Kooperation mit Zürich und eine ökumenische Kooperation, was ganz wundervoll ist. Und deshalb feiern wir wirklich im deutschsprachigen Raum mit Leuten von überall her. Und zwar 2-mal im Monat Gottesdienst und in unserer evangelischen Variante auch mit Abendmahl und in der katholischen Variante, das ist ein Agapemahl. Also es ist eine ganz wundervolle Möglichkeit, um wirklich Menschen regelmäßig Gottesdienste anzubieten. Und auf YouTube habe ich schwerpunktmäßig unterschiedliche Formate. Also ich spreche immer wieder klar über Positionen, die sich in meine Landeskirche, die EGPO und auch mein Kirchenkreis positioniert als Pfarrerin auf dem CSD, was natürlich dann immer heiß diskutiert wird, aber umso wichtiger sich da zu positionieren oder auch wie schwer es mir manchmal selbst fällt oder wann ich in diesem Beruf auch einfach, wann mir auch die Tränen kommen, was Beerdigungsgespräche zum Teil mit mir machen. Also ich möchte mal zeigen, dass Pfarrerin sein bedeutet auch, dass man trotzdem menschlich ist. Und dann spreche ich regelmäßig über Sexismus, weil mir das halt ganz viel begegnet. Oder mittlerweile geht es, aber gerade so im ersten Jahr war das ein ganz, ganz schwieriger Punkt immer wieder. Eigentlich geht es mittlerweile nicht. Eigentlich habe ich mich nur leider so ein bisschen dran gewöhnt und deshalb tangiert es mich nicht mehr so sehr. Und ich kann mich dazu ganz anders positionieren. Aber gerade so das erste Jahr im Pfarramt war das schon eine ziemliche Herausforderung. Und ein Format, das seit Corona noch gestartet ist, ist, dass ich Predigten wirklich einfach aufnehme und die Predigten halte. Und das ist so ein beliebtes Format geworden, dass sich das Menschen regelmäßig wünschen. Und das werde ich nach Corona auch weitermachen. Worüber spreche ich in den sozialen Medien oder was sind so Schwerpunkte? Ich spreche ganz regelmäßig über das Thema Tod und Sterben, weil ich finde, da haben wir einfach als ChristInnen eine hoffnungsvolle Botschaft und ich glaube daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und wer, wenn nicht wir als ChristInnen und Kirchen, können diese Botschaft einfach auch positiv füllen. Und mir ist es einfach ganz wichtig an dieser Stelle, dass es nicht allein bei EsoterikerInnen bleibt oder dass es alleine so eine sphärische Gestalt bekommt oder bei Bestattungsinstituten, sondern dass wir das gerade vor allem fühlen. Deshalb spreche ich darüber ganz regelmäßig, was da so auch meine Hoffnung ist. Und habe da auch, das kann ich noch kurz erwähnen, das habe ich nicht mehr mit reingenommen aus Zeitgründen, aber regelmäßig zum Beispiel, als ich meinen Opa im Hospiz begleitet habe, darüber gesprochen, was es auch mit mir macht. Also natürlich mache ich das immer alles datenschutzkonform, datensparsam, ohne dass ich da Menschen zeige im Sterben, sondern ich spreche immer darüber, was macht es mit mir und was bedeutet das für meinen Glauben. Ich positioniere mich immer wieder klar, was natürlich auch nicht immer nur positiv ist, aber ein wichtiger Punkt, wie ich finde. Also spreche mich aus für Geschlechtergerechtigkeit, spreche mich aus gegen Rassismus, habe zum Beispiel auch gerade im Zusammenhang mit der gesamten Black Lives Matters Kampagne und Aktion und da, als es so enorm hochgekocht ist, vor jetzt knapp einem Jahr dann auch zum Beispiel meinen Account weitergegeben an Moyumi und sie hat das dann einfach, hat dort einen ganzen Tag lang gesprochen über Rassismus, was es auch bedeutet. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man an dieser Stelle guckt, was man irgendwie auch mit seiner Reichweite umsetzt. Sowas möchte ich auch gerne, immer noch mal gerne wieder machen. Und ich positioniere mich immer wieder klar für Seenotrettung, was, glaube ich, im letzten Jahr so den meisten Ärger mit sich gebracht hat. Also da entfolgen mir auch regelmäßig ziemlich viele Leute, aber ehrlich gesagt ist mir das dann auch egal, weil es mir wichtig ist, dass ich mich da als Pfarrerin positioniere, dass ich zeige, wofür wir als Kirche stehen und dass ich United for Rescue da unterstütze. Und das ist schon krass, wie sehr das polarisiert. Und da kommen bei dem Thema einfach viele Hassnachrichten. Genau, Sexismus ist ein Thema, mit dem ich mich gerade 2019 viel auseinandergesetzt habe und mittlerweile dann auch entschieden habe, dass ich da auch nochmal viel offensiver mit umgehe, weil was da wirklich spannend war, war, dass einfach viele Frauen, die sagen, sie können es in ihrem beruflichen Kontext gar nicht so formulieren oder haben gar nicht die Möglichkeit, sich da so klar zu positionieren, dankbar sind, wenn ich das mache, weil sie das Gefühl haben, dann sind sie damit nicht alleine und trauen sich bestimmte Sachen mehr. Umso wichtiger ist es für mich, da immer wieder auch klar drüber zu sprechen und mich nicht einschüchtern zu lassen. Und ich zeige Persönliches, also das hast du so schön auch nochmal gesagt, das ist immer für mich ein Unterschied zwischen was ist persönlich und was ist privat. Also ich spreche über nichts, was privat ist, wo ich das Gefühl habe, das möchte ich nicht, dass es jemand kennt oder weiß. Also beispielsweise sieht man mein Kind, wenn dann immer nur von hinten und ansonsten kann man, weiß man von meinem Kind auch nicht den Namen und ich erzähle auch nichts über die Persönlichkeit meines Kindes, sondern das sind Dinge, die bleiben bei meinem Kind in seinen Persönlichkeitsrechten. Aber ich spreche sozusagen über diese sehr privaten Sachen nicht, aber über Persönliches. Ich habe jetzt ein Video veröffentlicht im Januar diesen Jahres über Fehlgeburten, die ich hatte und das war ein Thema, was 6 Jahre lang für mich privat war. Aber jetzt mittlerweile an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, das ist eine Sache, die habe ich verarbeitet. Und auch für meinen Mann war es okay, dass ich darüber spreche, weil dazu gehören ja dann auch immer zwei. Und das war mir aber auch ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade diese persönlichen Themen immer wieder Themen sind, die für viele Menschen Schlüssel sind, um Seelsorgegespräche anzufangen. Also das war irre, was danach einfach für Gespräche auch kam. Verständlicherweise, ich hatte damit auch gerechnet, hatte mir diese Zeit auch eingeplant. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, immer mal wieder auch diese Themen anzusprechen, weil es Tabus aufbricht und Menschen auch zeigt, du bist damit nicht alleine, sondern das passiert auch ganz vielen anderen und fühle dich deshalb nicht schlecht. Und Kontroversen kommen immer wieder. Also ich bin als Fraufahrerin, natürlich regt das immer wieder Leute auf. Und das kam gerade so im ersten Jahr 2019 ganz stark immer wieder auf, dass sich Leute beschwert haben, was ich da eigentlich mache oder wie ich denn auf die Idee kommen könnte, als Pfarrerin Miniröcke zu tragen oder Overknees und dass das ja alles nicht dem Wort Gottes entspräche oder dass der Teufel ganz stark am Wirken sei, weil ich mich ja klar positioniere. Ja, also auch gegen Homophobie und Biphobie, Interphobie und Transphobie und dann kommen dann oftmals so aus fundamentalistischen Kreisen so diese Anfeindungen. Genau, aber das Schönste und abschließend das Tollste oder warum ich das eigentlich so mache und warum ich dafür auch so brenne, ist eben dieses im Dialog sein. Und da kommen halt Nachrichten, wo Leute erzählen, dass sie aufgrund dieser Tatsache, dass sie mir folgen, und bin ja nicht nur ich, Gott sei Dank, da habe ich auch lange für gekämpft, dass es gerade im Digitalen viel, viel mehr Leute geben muss. Deshalb bin ich immer so froh, dass wir vielfältig sind, dass sie dann einfach sehen, gerade auf Social Media, was wir da so machen. Und dass es Leute bewegt, um sich wieder mit Kirche auseinanderzusetzen Oder hier eben dieses Beispiel, wo jemand in die Kirche wieder eingetreten ist. Und dann auch Menschen, die mir regelmäßig schreiben, die sozusagen auf Social Media folgen, aber die gar nichts mit Kirche sonst zu tun haben. Und das, finde ich, ist mit der wichtigste Schatz, dass die Leute sehen, was passiert eigentlich in der Kirche und wie könnte das vielleicht auch was sein, was hilft oder unterstützt. Oder Leute, die halt auch wirklich jetzt ein Jahr lang gar nicht mehr zur Kirche gegangen sind oder gar nicht mehr gehen können, für die das aber eine Form der Kirche geworden ist, was man eben jetzt oft auch digitale Kirche nennt und die diese Form von Kirche eben in der Form auch brauchen. Jetzt. Und hier geht es nochmal, ich glaube, also es sind einfach nochmal zwei Beispiele, die ich von hier aus gerade schlecht lesen kann, aber wo Leute einmal erzählen, dass sie mit Kirche sonst gar nichts zu tun haben oder nicht gläubig sind und es trotzdem spannend finden zu sehen, was Kirche letztendlich macht und was Glaube für jemanden bedeutet, wo ich natürlich nie weiß, was hat das für Auswirkungen für die Leute noch vor Ort und wie können wir an dieser Stelle Kirche wirklich nochmal zu Leuten bringen, die sonst nie einen Schritt in ein Kirchgebäude setzen würden. Und das, finde ich, ist die größte Chance, dass ich mit diesen Menschen ins Gespräch kommen kann, die sonst gar nicht in einen analogen Gottesdienst kommen würden. Und damit übergebe ich an dich. Bitte schön.
Dankeschön.
Ein schneller Ritt hier durch alles, aber dann habt ihr einen ungefähren Überblick.
Dankeschön. Ja, ich würde dann auch ein bisschen aus meiner Arbeit berichten, die anders ist, auch anders entstanden ist tatsächlich, weil ich eine ganz andere Vita habe. Genau, Religion und moderner Lifestyle, das war ja das Thema unseres heutigen Abends. Ich habe da ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil das tatsächlich auch eine Frage ist, finde ich. Ich bin selber Dominikaner, Predigerorden heißt das. Ich habe da mal ein paar Bilder. Vor 25 Jahren habe ich mich dem Orden angeschlossen, da sah ich noch etwas jünger aus. Aber man sieht, das ist alles sehr mittelalterlich. Ich habe mich dahin gekniet und dann Gehorsam versprochen. Tatsächlich sind wir ein sehr alter Orden, der aber tatsächlich sich in die Gegenwart gerettet ist, vielleicht das falsche Wort, aber zumindest transformiert hat. Rechts unten ein Bild meiner jetzigen Kommunität, das Institut Genü, wo wir versuchen, ja gerade mit der Gegenwart im Gespräch zu sein und eben aus einer theologischen Perspektive miteinander ins Gespräch zu kommen. Mein Medienhintergrund ist der, dass ich bei Radio Vatikan gearbeitet habe, einige Jahre, 2006 bis 2009. Das war eine tolle Zeit in Rom. Damals mein Chef, Pater Lombardi, ein sehr, sehr guter Jesuit, mit der typischen Freiheit der Jesuiten, der ja also mich sehr geprägt hat, zusammen mit Pater von Gemmingen. Und was aber dann, als ich dann zurück dann nach Deutschland gekommen bin, 2017, geblieben ist, dass ich eben in den Medien aktiv bin. Und zwar seit 2017 mache ich bei Sat.1 das so gesehen, das ist sozusagen ein Wort zum Sonntag für die Privaten. Das ist etwas kürzer, etwas knackiger, aber ja, eine schöne Gelegenheit, zu verkünden. Das dauert nur 1 Minute 15 Sekunden, also es ist auch ein bisschen schneller als bei der ARD. Und wenn das geht, würde ich gerne jetzt einen Ausschnitt zeigen, ein Beispiel für so ein solches so gesehen. Ich führe zwar kein Tagebuch, aber sowas Ähnliches. Ich habe dieses Buch, dem ich anvertraue, was mich bewegt und was mich beschäftigt. Vor allen Dingen schreibe ich auf, wofür ich dankbar bin. Manchmal vergisst man das und nimmt alles für selbstverständlich. Aber eigentlich ist nichts selbstverständlich. Man darf für so vieles dankbar sein. Für die Schönheit der Natur, für ein Lächeln und ein gutes Wort, für Hilfe und Unterstützung. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass ich mich in Freiheit bewegen kann und dass ich Freunde habe. In der Rückschau ist mir deutlich geworden, wie dankbar ich meinen Eltern bin, die alles dafür getan haben, dass ich glücklich aufwachsen konnte. Das aufzuschreiben tut mir gut. Es verändert meinen Blick auf diese Welt und auf mein Leben.
Meine Dankbarkeit Gott gegenüber zeige ich im Gebet. Meinen Mitmenschen hingegen, indem ich ihnen auch mal sage, wofür ich dankbar bin. Die sind dann zwar manchmal etwas überrascht, aber das Schöne ist, damit mache ich nicht nur sie glücklich, sondern auch mich selbst. Lernen wir also wieder dankbar zu sein und es auch zu sagen.
Ja, das war jetzt ein Beispiel. Also diese so gesehen, die sind oft so in der Art, also zu grundlegenden Fragen des Menschseins, eben Dankbarkeit, die aber eben auch eine religiöse Dimension haben, aber manchmal auch zu aktuellen Themen. Also gerade jetzt in dieser Corona-Zeit war das immer wieder Thema oder Sterbehilfe, die Moria war Thema. Und so versuche ich dann immer wieder einen Standpunkt halt aus kirchlicher Sicht zu formulieren, aber ja für ein Publikum, was eben in der Regel nicht kirchlich geprägt ist. Ich habe dann noch eine andere Sendung, so gesehen Talk. Das ist dann ein Gespräch mit ganz unterschiedlichen Leuten. Ich habe es jetzt mal mit Andersdenkenden genannt. Das können also, mein letztes Gespräch war mit dem Thiele. Das ist dieser Astronaut und seiner Tochter, die jetzt auch Astronautin werden will. Oder mit der Kalvas habe ich mal gesprochen. Oder also ganz unterschiedliche Leute. Oder der Sarah Wiener. War auch ein ganz tolles Gespräch, die selber eigentlich gar nicht gläubig ist, aber wo dann im Gespräch dann rausgekommen ist, wie wichtig ihr gerade auch die christlichen Werte sind, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Bewahrung der Schöpfung. Da hat sie mich selber auch überrascht. Das sind also schöne Gelegenheiten, ja, mit Menschen einfach ins Gespräch zu kommen. Ich bin auch in der digitalen Welt präsent, natürlich nicht so erfolgreich wie du.
Dafür bin ich nicht im Fernsehen.
Aber ich versuche natürlich, dort auch da zu sein. Was das Schöne und die Chance ist tatsächlich, dass das dialogisch ist, dass da sehr viel zurückkommt, dass da sehr viel Gespräch, ja auch Seelsorge möglich ist. Die Schattenseiten sind tatsächlich die Rüpelhaftigkeit, die dort leider sehr, sehr stark ist und wo ich mich schützen muss, was aber doch manchmal nicht spurlos an mir vorübergeht. Also jetzt gerade neulich, als dieses Papier aus Rom war mit den Schwulen, da habe ich ganz klar Position natürlich bezogen und habe gesagt, das ist Blödsinn, was da Rom sagt. Aber was da auch teilweise an bösen Kommentaren kam, das war nicht schön. Aber gut, dafür sind wir da, das auszuhalten und eben so wie du das machst. Theresa liebt, ich versuche dann auch, Pater Max versucht dann auch zu lieben. Ich würde ganz kurz über das Thema nochmal sprechen. Ich war, wie gesagt, lange in Rom, 10 Jahre und bin nach Berlin gekommen. Das sind natürlich zwei Welten, zwei Universen, die sich da unterscheiden. Ich bin jetzt froh, dass ich, das war auch meine Wahl, dass ich jetzt mit Studierenden zusammenarbeite. Ich bin Hochschulpfarrer hier in Berlin. Habe gemerkt, was ich oft als Selbstverständlichkeit erlebt habe, gerade in Glaubensfragen oder auch was die Bedeutung von Kirche auf weltkirchlicher Ebene, dass das hier eben einfach nicht mehr gegeben ist. Unsere Studierendengemeinde ist ja international oft kommen Menschen auch mit einem sehr christlichen Hintergrund und sind immer ganz erstaunt, dass hier in Berlin alles so anders ist und vor allen Dingen gar nicht so christlich. In Corona-Zeiten war es dann noch mal verschärft, weil die Verbindung, persönliche Begegnung wenig möglich war. Wir haben auch Corona-Gottesdienste gemacht. Hier ein Beispiel, wo ein spanischer Student dann auch eine sehr, sehr schöne Predigt gehalten hat. Der Kontrast für mich zwischen Vatikan und dem Erleben hier in Berlin. In Berlin lieben die Studierenden tatsächlich diese Freiheit, diese Möglichkeiten, diese Ungebundenheit und die vielen Möglichkeiten, die es einfach gibt. Durch Corona etwas eingeschränkt, aber trotzdem ist das immer noch gegeben. Was ich aber auch erlebe, ist, dass es in Berlin einfach sehr viele Lifestyles gibt. Es gibt sehr viele Welten, auch unter Studierenden, aber auch darüber hinaus. Das sind oft Bubbles, die miteinander nichts zu tun haben. Und ich erlebe bei vielen Studierenden auch eine große Belastung, auch psychische Belastung, die überfordert sind durch den Lifestyle hier in Berlin. Deswegen sehe ich das durchaus auch kritisch, weil ich mich dann schon frage, wo ist eigentlich die Klammer? Wo ist eigentlich das, wo Menschen dann eine Orientierung bekommen? Teilweise suchen sie es bei uns, aber ja, teilweise auch woanders. Und das sind für mich eher offene Fragen. Das Jaffa-Tor als Bild hat mich in der Hinsicht dann auch inspiriert, weil das ja sozusagen die Verbindung ist zwischen der Altstadt Jerusalem mit diesem ganz religiösen, traditionellen zu dem modernen Jerusalem. Und ich empfinde Berlin sozusagen im Bild gesprochen ganz weit weg von der Altstadt Jerusalems und ganz im modernen Jerusalem verortet. Und ein letztes, Religion, ja, zeitgemäß oder überzeitlich, so habe ich das mal bezeichnet. Also, wie gesagt, die Digitalität, ich finde das auch ganz wichtig, deswegen bin ich auch da und bin auch wirklich begeistert eben von Menschen wie dir, die da unterwegs sind. Aber tatsächlich glaube ich, und da bin ich auch kritisch, ist Digitalität eben auch nur ein Surrogat. Also das kann eigentlich die persönliche Begegnung nicht ersetzen. Es kann Wege öffnen, das sagst du ja, glaube ich, selber auch. Ich habe jetzt gerade durch Corona gemerkt, dass eigentlich Gottesdienste, Begegnung, Sakrament, aus katholisch gesprochen, eigentlich durch keinen Zoom-Gottesdienst ersetzt werden kann. Es kann hinführen. Und das ist eine Lehre, die ich jetzt aus dieser Corona-Krise gezogen habe. Deswegen glaube ich, ist Religion auch immer auch kritisch gegenüber Lifestyles, weil eigentlich das, was Religion meiner Meinung nach sucht, ist Authentizität und Echtheit und eben nicht ein Bild, was man von sich produziert oder transportieren möchte. Und in dieser Spannung steht das eigentlich. Und das sind eigentlich die Fragen, die mich auch in diesem ganzen Bereich beschäftigen.
Ja, also ich hänge noch an dem letzten Punkt gerade. Also was ich total spannend finde, ist, ich habe vor einem, mittlerweile nicht mehr ein Jahr, aber bevor Corona war, im Januar 2020, wenn ich da irgendwie bei Presseanfragen gefragt wurde, was geht nicht im Digitalen, habe ich immer gesagt, Abendmahl, das geht nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann kam Corona, dann kamen die nicht mehr vorhandenen Präsenzgottesdienste, dann kam unser Zoom-Gottesdienstformat, wo schnell klar war, wir wollen hier Abendmahl feiern. Und ich habe erstmal gedacht, gut, ich guck mal. Und mittlerweile ist das eins meiner wichtigsten Punkte in Sachen geistliches Auftanken, das ich überhaupt erlebe, was ich niemals gedacht hätte, dass es das werden kann. Also deshalb, ich erlebe das gar nicht mehr so, dass die digitalen Formate das nicht ersetzen können, sondern ich erlebe viel eher, dass mir Leute begegnen, die vorher auch gar nicht, und das macht mich manchmal traurig, dass wir als Kirche die so selten auf dem Schirm hatten, die vorher auch gar nicht in die Kirche gehen konnten, die jetzt das Gefühl haben, sie sind gerade viel mehr integriert, als sie es vorher jemals waren, weil alle anderen müssen sich jetzt mal genauso fühlen wie sie. Und deshalb, ich erlebe gerade aber auch, dass es so ein gegeneinander Aufwiegen ist. Also, dass ganz viele sagen, wir wollen endlich wieder zurück zum Normalen. Also, das ist so, fast jede Veranstaltung beginnt damit. Und das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass so während es zu Beginn noch so einen Digitalitätsboom gab, dass es jetzt eher so einen Frust gibt und dass ich das Gefühl habe, dass es diese Kluft, die es zwischen dem digitalen und den analogen Formaten schon gab, dass es das nochmal verstärkt, weil es ja sozusagen jetzt für diese Zeit immer nur die Ersatzlösung war.
Und wo wird sich das dann hin entwickeln, deinem Gefühl nach?
Das ist eine gute Frage. Also ich wünsche mir, und das ist so eigentlich mein Wunsch auch an Kirche, dass es zusammengeht. Weil ich finde, das habe ich schon immer so gelebt, das fand ich schon immer ganz wichtig. Und dass es gleichberechtigt nebeneinander sein darf. Also das ist ja ähnlich, finde ich, wie wie dein Fernsehformat. Das ist was, wo du Menschen erreichst, die du sonst nie erreichen könntest. Und das würde man auch nicht einfach streichen, weil das Format Fernsehen ist schon viel länger etabliert und da wissen die Leute, ja stimmt, das ist wichtig. Und solche Formate und Fernsehgottesdienste, das gehört dazu. Aber so bei dem Digitalen ist es immer noch so ein, naja. Also ich hab 2019 noch als Referentin wirklich auf einigen Veranstaltungen erklärt, dass das Internet wirklich keine Modeerscheinung sein wird, was sich nächstes Jahr wieder abgeschafft hat. Da habe ich mich immer gefragt, wieso kann man sich so wenig mit der, und dann ist es halt Moderne und Lifestyle auch beschäftigen, aber ich finde, das ist halt, ich spreche da immer von Digitalität. Also es ist dieses Digitalität, dass die Digitalisierung und Realität sich einfach mittlerweile für viele verschmolzen haben zu einer Digitalität. Das ist halt was völlig Normales ist.
Also ich bin wirklich auch gespannt auf nach Corona, ja. Weil also ich erlebe das auch so, dass also für uns in der Studierendengemeinde, aber für die Kirche überhaupt, die Kirchen, war diese Corona-Krise echt so ein Tritt in den Hintern, auch an Kreativität. Also was da jetzt möglich ist, auch bei uns, was früher undenkbar war, und das ist toll, das ist richtig gut, hat auch unsere Rolle als Kleriker ein bisschen relativiert und das ist wahrscheinlich auch gut so. Trotzdem, ja, also bin ich gespannt, wie dann dieses Analoge und Digitale zusammenkommen wird. Und ich glaube, dass dann der Blick sozusagen auf andere Freizeitangebote, und wir sind ja letztlich auch in der Freizeitbranche tätig, ja, ja. Wie sich da das entwickeln wird. Weil, keine Ahnung, es wird ein Zueinander geben müssen. Ne? Also es wird auch, glaube ich, ja, verschiedene Menschengruppen erreicht werden mit den verschiedenen Angeboten. Mir ist halt immer nur wichtig, dass man halt auch die Probleme oder die Gefahren oder sagen wir mal die Schwierigkeiten dieses Digitalen halt auch dieses ja doch irgendwie auch Anonyme, dieses Nicht-Persönliche, dieses Nicht-Direkte, dass wir das im Blick behalten und nicht vergessen sozusagen. Gleichzeitig aber natürlich die Chancen auch sehen, weil viele Menschen nur auf diese Weise dann wirklich auch sich ausdrücken können und ja vorkommen können, weil es eben diese Möglichkeiten gibt.
Ja, ich frage mich halt wirklich, wie man diese Narrative rausbekommt. Also ich habe mich in den letzten 2 Jahren ganz oft gefragt, wann wurden so verschiedene Arbeitsbereiche in der Kirche zu etablierten, normal und fest installierten Arbeitsbereichen, ohne dass sie sich permanent selbst erklären müssen. Und habe da immer so ein bisschen das Beispiel von der Arbeit mit Jugendlichen vor Augen, weil das die auch oftmals ganz viel kämpfen müssen und das oftmals so ein, na, die Jugendlichen, die dürfen dann die Bänke aufbauen zum Gemeindefest und dürfen die Sachen schleppen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem Digitalen. So dass ich mich immer so frage, wie wird sich das fürs Digitale auch noch entwickeln? Und ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich mich, ich erlebe zum Teil viel mehr Persönlichkeit und persönliche Begegnung im Digitalen als in der analogen Gemeinde.
Tatsächlich.
Ja. Natürlich. Also ich habe natürlich einen Schwerpunkt auf den digitalen Bereich. Das heißt, ich darf da auch wirklich Zeit investieren. Und Nachrichten beantworten, was ja einfach Leute, die das oftmals, wie es dann gefordert wird, so nebenbei machen, gar nicht so machen dürfen. Aber ich habe, bei mir sind Freundschaften übers Digitale entstanden, die kann ich mir gar nicht mehr wegdenken. Und das ist schon, finde ich, ein Punkt, und ich glaube, das ist für viele Leute ganz schwer nachvollziehbar, gerade in der Kirche und in den Leitungsgremien und Leitungsämtern, für die gerade das Digitale halt kein Alltag ist. Also da kann ich das sagen, dann sagen die, okay, da denke ich eher nicht. Und dann ist es so vorbei. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu erklären, wenn man das nicht in der Form auch erlebt hat oder auch lebt. Ja.
Bei meinen Studierenden nehme ich einmal so ein bisschen hoch, weil ich angeblich handysüchtig sei. Und wenn ich im Gottesdienst bei der Messe dann mein Handy rausnehme und dann quasi ein Selfie mache, dann machen die sich dann immer über mich lustig. Okay. Aber das glaube ich schon. Also tatsächlich, dass ja neue Beziehungsformen sind tatsächlich möglich, ja. Und schauen wir, wie es nach Corona aussieht, ja.
Ja. Also ich meine, ich finde es auch ganz spannend, ich habe ja auch vor Corona Tauf- und Trauanfragen schon über Instagram bekommen und das dann eben auch gemacht. Und das, ich finde, das ist halt, also diese Leute, denen wäre ich halt so gar nicht begegnet. Die waren halt zum Teil gar nicht Teil meiner Gemeinde, der Parochialgemeinde vor Ort, sondern über die bin ich halt wirklich in Kontakt gekommen über das Digitale. Und da freue ich mich einfach immer so, wenn sie das Gefühl haben, das ist eine Form von Kirche, wo sie sich unter den Segen Gottes stellen wollen für diese Form oder wo sie dieses Sakrament mitfeiern wollen, weil sie es sonst vielleicht einfach gar nicht machen würden.
Und würdest du denn... Darf ich mich mal in das Gespräch einschalten? Ist das...
Klar, auch wenn Fragen sind vielleicht.
Wir kommen jetzt nämlich schon ohnehin zum Ende. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um das jetzt auch zu öffnen, falls noch jemand eine ganz dringende Frage hat. Ich habe jetzt aus Ihrem Gespräch entnommen, die ungeheure Beschleunigung, Pater Max, 1:15, das ist das, was offensichtlich medial noch funktioniert. Das unterbietet das Wort zum Sonntag, das ja auch immer nicht besonders lang war, aber wie ich doch zugestehen muss, doch oft sehr quälend war, obwohl es auch nicht so lang war, habe ich noch eine lebendige Erinnerung. Aber das ist ja nochmal sozusagen das Format nochmal geviertelt. Also diese Schnelligkeit, wie kann man das auf andere Weise auffangen? Und ich habe bei Ihnen gerade, Pater Max, auch viele nachdenkliche Aspekte vernommen, in dem auch, wie Sie Ihre eigene Tätigkeit sehen. Bei Pfarrerin Theresa Brückner weit weniger. Ich glaube, sie ist da sehr viel euphorischer, was die Möglichkeiten der digitalen Kirche anbelangt. Mein Eindruck zurzeit ist, das ist aber ein ganz persönlicher, den vielleicht einige teilen, andere vielleicht anders sehen. Mein persönlicher Eindruck zurzeit ist, dass sehr, sehr viel verloren geht und dass digitale Angebote, andere Angebote nicht wirklich das auffangen können, was an Gemeindearbeit geschieht. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen, abschließend beide. Und was mich übergeordnet interessieren würde, das Thema war ja Religion und moderner Lifestyle. Wir haben das jetzt sehr reduziert auf das Digitale, was auch gut ist, was finde ich wunderbar auch zu der jetzigen Situation passt und zu dem, was Sie beiden machen und was Sie auf ganz bewundernswerte und tolle Weise machen, das möchte ich auch nochmal sagen. Vielleicht nur die Frage, wie ist das mit Religion und moderner Lifestyle? Sehen Sie das so, dass in Zukunft Religion ohnehin einfach nur noch ein Lifestyle unter verschiedenen sein wird, einer von ganz vielen, die es gerade in städtischen Räumen gibt? Der Anspruch von Religion, glaube ich, ist immer ein anderer gewesen. Wenn man Religion ernst nimmt, dann will sie das gesamte Leben durchdringen, dann will sie nicht nur einen Teilaspekt des Lebens mitnehmen, sondern Religion hat den Anspruch, das ganze Leben umzugestalten, neu zu gestalten. Das, glaube ich, ist immer so gewesen. Wie würden Sie sich dazu positionieren?
Ja, also... Ich meine, Sie haben jetzt zu der Frage, ob das Digitale dem jetzt gerecht wird, dem was Gemeinden, da waren Sie ja sehr skeptisch. Ich bin nicht ganz so skeptisch und da bin ich dann eher bei Theresa Brückner. Ich glaube schon, dass jetzt vieles auch möglich war, was vorher nicht möglich war. Und von daher bin ich da schon auch optimistischer, was das angeht. Und die zur zweiten Frage, ja, also ich... Also mein Religionsverständnis ist tatsächlich auch ein querstehendes. Also Religion unterbricht und stellt in Frage und bedient nicht nur Erwartungen, sondern ja enttäuscht sie vielleicht auch oder überrascht. Und tatsächlich Religion ist kein Lifestyle, sondern Religion stellt auch Lifestyles in Frage, ist auch immer Teil von Lifestyle, aber hat ganz viel kritisches Potenzial. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich in meiner Arbeit als Hochschulpfarrer, was mir ganz wichtig ist, da Leute auch ja anzuspitzen und auch kritisch zu sein.
Ja, also mir geht es ganz ähnlich. Also ich erlebe das auch ganz klassisch, das, was Sie jetzt immer formuliert haben, war dieser typische Narrativ, den ich ganz viel erlebe mit uns geht durch das Digitale jetzt in der Corona-Zeit ganz viel verloren. Das ist oftmals so das Erste, was genannt wird. Weshalb ich wirklich hoffe, dass wir da nochmal wieder zu einem guten Miteinander kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass jetzt gerade im letzten Vierteljahr die Corona-Pandemie den digitalen Angeboten eher nicht so gut tut, weil sie die digitalen Angebote immer nur als die Ersatzvarianten nimmt. Und ich hoffe sehr, dass das wirklich gleichberechtigt sein kann, weil ich erlebe es eben ganz anders. Also natürlich bin ich da auch euphorischer. Es wäre auch, glaube ich, schlecht, wenn ich auf meiner Fahrstelle nicht euphorisch für diesen Bereich mitbrennen würde, sonst würde ich mich da total kaputt arbeiten. Und ich hoffe auch wirklich, bin da dankbar, dass ich das schon jetzt 2,5 Jahre mir so behalten kann und hoffe, dass ich das auch für die nächsten 6 Jahre, die ich diese Stelle noch habe, so behalten kann. Weil ich oftmals erlebe, dass da gerade Leute in der Kirche das Gefühl haben, sie kämpfen gegen Windmühlen und die dann ganz dankbar sind, dass ich sage, und so kann es eben auch gehen. Und ich möchte auch den Kirchenleitenden Mut machen, schafft doch da mal eine Stelle, gebt den Leuten noch Prozente dafür, wenn sie daran schon so einen Spaß haben, weil es wirklich Zeit braucht. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, was dahinter steckt. Und es ist tolle Arbeit, die Menschen erreichen kann. Und bei dem Lifestyle, ich habe mich das jetzt auch schon manches Mal gefragt, ich habe das Gefühl, dass so die Kirchen oftmals immer noch gerade in diesem Gefühl sind, dass es so schade ist, dass sie nicht mehr so gesellschaftsbestimmt sind wie noch vor 50, 60, 70 oder 100 Jahren oder noch weiter. Dass sie letztendlich jetzt Teil der Gesellschaft sind, aber nicht mehr alles durchdringen. Und ich nehme mir oftmals vor, dass gerade meine Social Media Präsenz zeigt, dass Religion für mich mein Lebensinhalt ist und gleichzeitig aber auch Lifestyle. Weil das ja auch immer so ein bisschen heißt, wie zeigt man dann auch, dass meine Religion wirklich mein Leben so sehr bestimmt und mich so glücklich macht, dass ich möchte, dass sie eben Teil meines Lebens ist. Was nicht immer nur bedeutet, dass es immer nur alles schön macht. Also, dass ich natürlich auch sage, dass ich eine lange Liste an Fragen habe, die ich Gott als erstes stelle, wenn ich mal ihm begegne, dann das ist auch klar. Und dass ich mich damit auch kritisch auseinandersetze und auch weiß, wo sind sozusagen die Grenzen des Beantwortbaren für mich als Mensch. Oder wo hat meine Religion auch manchmal Fragen, die sie mir stellt oder wo mir Leute sie stellen, die ich nicht beantworten kann. Aber ich finde, auch das ist ja Teil dann dieser Religion, mit der ich mich dann auch kritisch auseinandersetzen kann. Also das kann ich gut mitgehen.
Ich nehme das als das erste Schlusswort von zweien, die wir heute zu sprechen haben. Das war der erste Teil. Vielen Dank Ihnen beiden, Pater Max Capabianca, Pfarrerin Theresa Brückner. Das war das Gespräch zum Jaffa-Tor.